Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Literatin und Philosophin Thea Dorn. Guten Tag, Frau Dorn.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ganz in der Nähe sind Sie, leider natürlich nicht im Studio, aber ganz in der Nähe des Funkhauses, 800 Meter, oder?
Ja, ich schätze Luftlinie. Wenn ich fliegen könnte, wäre ich ganz schnell drüben und dürfte, vor allem, wenn ich ein Vöglein wäre, ja.
Stimmt, Vögel sind ganz frei, wir nicht ganz so frei. Wir bedürfen manchmal zur Zeit des Trostes und Sie haben ein Buch geschrieben, das nennt sich Trost, Briefe an Max, werden wir natürlich auch drüber sprechen in dieser Sendung. Aber ganz kurz schon jetzt die Frage, denken Sie, dass Lesen uns trösten kann?
Ja, wenn ich bereit bin, mich auf ein Buch einzulassen und bereit bin, dieses Buch, wie soll ich sagen, als Freund anzunehmen oder mich von diesem Buch als Freund annehmen zu lassen, dann kann dieses Gefühl entstehen, dass ich nicht allein bin auf der Welt, weil trostlose Gefühle haben ja auch ganz viel zu tun mit dem Gefühl, verlassen, ohne Halt, einsam zu sein. Und da kann im günstigsten, glücklichsten Fall ein Buch einen halten.
Na gut, also mit diesem inneren Gedanken haben Sie das Buch auch geschrieben?
Das Buch war, glaube ich, vor allem auch ein Versuch einer Selbsttröstung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging in den vergangenen Monaten. Bei mir gab es durchaus sehr schwarze Momente, wo ich mich fragte, wie soll das alles weitergehen? Wollen wir ewig so weiterleben in dieser reduzierten Form? Bei allem Verständnis für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen, die Geschichten von Bekannten, die nicht zu sterbenden Verwandten durften, das hat mich sehr, sehr getroffen. Und ich habe nun das große Glück, Schriftstellerin zu sein und mich dann eben hinsetzen zu können und nicht einfach den ganzen Tag nur im Netz verzweifelt rumzugoogeln, sondern zu sagen, ich setze mich jetzt hin und schreibe konzentriert an einer solchen Geschichte. Und ja, mich selber hat dieses Buch erstmal getröstet.
Gut, also wie gesagt, wir werden drüber sprechen in dieser Mittagsstunde an diesem Freitag, aber natürlich auch über die anderen Themen dieses Tages. Gleich unser erstes Thema, die EU-weite Debatte um den Impfpass. Das Reisen soll ja wieder möglich werden. So viele Menschen wünschen sich das. Das würde auch viele trösten, wenn sie wieder auf Reisen gehen könnten. Wie kann das gelingen? Das ist gleich unser Thema. Die EU-Staatschefs, die haben auch heute sich weiterhin zusammengeschaltet auf ihrem Gipfel digital. Und es ging ja um die Frage, vor allem auch gestern, ob und wann es einen europäischen Impfpass geben kann. Bis zum Sommer, das hat die EU jetzt mal so gesagt, will sie ihn einführen, damit eben das Reisen wieder möglich ist für diejenigen, die geimpft sind. Wie finden Sie diese Idee, Frau Dorn?
Naja, das ist natürlich erstmal eine heikle Idee. Also das sind viele gute und viele schlechte Nachrichten auf einmal. Die gute Nachricht ist, ich glaube, wir alle sehnen uns nach Reisen. Die schlechte Nachricht ist natürlich, was passiert, wenn das mit der Impferei dann doch weiterhin schleppender geht, als ja, wir im Augenblick es immer noch hoffen oder wieder hoffen oder wie man das nennen soll. Ich fürchte, dass dann ein solcher gesellschaftlicher Unfrieden ausbrechen wird zwischen denen, die reisen dürfen und denen, die nicht reisen dürfen. Das mag ich mir ehrlich gesagt gar nicht im Detail ausmalen. Und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass eine Politik das verantworten mag.
Also wir hatten Ralf Füchs gestern hier zu Gast vom Zentrum Liberale Moderne und der hat gesagt, warum gibt es da überhaupt Streit? Man kann sich doch einfach für die freuen, die wieder reisen dürfen und irgendwann, wenn man es möchte, kann man sich selber impfen lassen und das ist doch eigentlich alles gar kein Problem.
Herr Füchs ist ein nobler Mensch mit einem sehr großen Herzen und es wäre natürlich schön, wenn alle, wie viele 80 Millionen, über 80 Millionen, die wir sind, allein in Deutschland jetzt mal die anderen EU-Länder noch nicht mitgerechnet, so denken würden. Ich persönlich habe zum Beispiel neulich auch in einer Nachbarwohnung, war eine wilde Party nachts, wo ich dachte, ich freue mich für die, wahrscheinlich sind die geimpft worden, die dürfen jetzt wieder, ich habe ein großes Herz, ich finde es toll, dass die feiern. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das alle so sehen. Und das ist für ein Gemeinwesen schon, also sagen wir mal so, wenn klargestellt ist, dass es wirklich in der Entscheidung eines jeden Einzelnen liegt, sich impfen zu lassen, muss man immer noch diskutieren, ob das wirklich richtig ist. Aber dann wäre wenigstens mal die erste Bedingung geschaffen, dass man nicht reisen darf, weil der Staat es nicht hinkriegt oder die Regierung es nicht hinkriegen, genügend Impfstoff zu beschaffen.
Also die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja auch noch einiges gesehen, was da zu klären wäre. Wir hören sie mal.
Es geht auch nicht darum, dass der Impfpass sozusagen das Einzige ist. Es wurde darüber gesprochen, dass Kinder zum Beispiel ja noch gar keine Zulassung zum Impfen haben. Das heißt, es kann so wie heute ein Test verlangt werden, aber es kann ein Impfpass auch eine zusätzliche Information sein. Und ihn zu haben, ist für die Zukunft auf jeden Fall richtig. Das heißt aber nicht, dass nur reisen darf, wer einen Impfpass hat.
Das ist, glaube ich, wichtig, oder? Dass man das nochmal klarstellt.
Ja, wobei ich mich dann auch schon wieder frage, wer dann wie noch was kontrollieren. Also ich finde das sehr verworren, um es vorsichtig zu sagen.
Mhm. Aber es gibt natürlich in der Tourismusbranche ganz viele, die sich wirklich wünschen, dass das Reisen wieder losgehen kann. Es gibt Vorschläge, dass man zum Beispiel eben Hotelzimmer an Geimpfte vermieten kann und dass man das dann auch kontrollieren will. So ganz generell, wenn wir jetzt mal annehmen würden, es wäre genügend Impfstoff da und viele sind dann geimpft, halten Sie es dann für eine gute Idee?
Naja, das ist halt eine schwierige Abwägungsfrage. Also ich glaube auch, wenn ich mich umhöre, umschaue im Land, in meinem eigenen Bekanntenkreis, in mich selbst hineinhorche, ich bin mir nicht sicher, wie lange wir diese Form von Lockdown noch durchhalten wollen und können. So gesehen müssen wir erstmal nach allen Möglichkeiten suchen, wie wir da rauskommen. Und deshalb ist das eine Lösung, über die man sehr ernsthaft nachdenken muss. Natürlich ist es schwierig zu sagen, also in einer gewissen Weise ist das ja durchaus eine versteckte Bewegung. Es ist kein Impfzwang, aber sagen wir mal so, es wird einem doch sehr, 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 sehr nahegelegt, sich impfen zu lassen. Das halte ich auch durchaus für vernünftig. Aber was macht man eben mit den Menschen, die aus welchen Gründen auch immer finden, sie wollen sich nicht impfen lassen? Die sind ja dann de facto Bürger mit deutlich eingeschränkten Freiheitsrechten. Und das, finde ich, muss in großer Offenheit und mit möglichst wenig Gereiztheit und nicht gleich wieder, dass jemand Covidioten brüllt oder so, das muss man diskutieren, was das für ein Gemeinwesen bedeutet, wenn es Bürger gibt, die, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, dann tatsächlich Bürger mit eingeschränkten Freiheitsmöglichkeiten sind.
In der Tat, das muss man dann diskutieren, werden wir sehen, wenn es dann dahin kommt, wie diese Diskussion laufen wird. Thea Dorn, die Schriftstellerin, ist zugeschaltet. Wir haben eben schon über das Impfen natürlich gesprochen. Das Thema des heutigen und auch schon des vergangenen Tages, also eigentlich dieser Zeit. Wir leben eben in dieser Pandemie und wir entdecken ja ganz erstaunliche Leidenschaften. Wir gehen leidenschaftlich gern spazieren. Tun Sie das auch, Frau Dorn?
Oh ja, unbedingt.
Haben Sie es vorher auch schon getan?
Ja, wobei ich bin eigentlich schon eher die Wanderin. Also so das Großstadtflanieren ist, obwohl ich seit, was weiß ich, fast 30 Jahren jetzt in Berlin lebe, gar nicht so meins. Ich bin dann doch eher die, die die Wanderschuhe schnürt und im Wald oder so unterwegs ist.
Gut, das kann man natürlich machen, auch in Zeiten der Pandemie, weil im Wald ist man oftmals alleine. Aber jetzt geht eben die Diskussion los. Wie machen wir weiter? Lockern oder Lockdown? Das RKI hat heute früh fast 10.000 Neuinfektionen gemeldet. Was bedeutet das, diese jetzige Lage für mögliche Lockerungen? Wir hören mal den Chef des RKI, Lothar Wieler.
Wir müssen davon ausgehen, dass hier die besorgniserregenden Varianten auch eine Rolle spielen, auch wenn wir das noch nicht ganz genau abschätzen können. Das heißt, neben den positiven Entwicklungen seit Jahresbeginn sehen wir nun auch einige deutliche Signale einer Trendumkehr.
Also Trendumkehr im Sinne von, es geht wieder in die falsche Richtung, die Zahlen steigen eher wieder, es wird wieder einfach schwieriger in Sachen Inzidenzzahlen. Frau Dorn, wofür sind Sie denn? Würden Sie sagen, trotzdem braucht es eine Öffnungsstrategie, weil die Menschen es nicht mehr aushalten im Lockdown?
Naja, ein Problem ist ja, wenn ich das richtig überblicke, wir leben nach wie vor in einer Zeit der Unsicherheit. Das Wissen ist einfach noch nicht gesichert. Und so ist man auch im Augenblick wohl sich ziemlich uneinig, wo jetzt diese steigenden Inzidenzzahlen herkommen, was die Ursache ist. Sicher ist eine Vermutung, die man anstellen kann und muss, dass es an diesen Mutanten liegt. Es gibt aber auch aus medizinischen Kreisen die Vermutung, dass möglicherweise, weil die Leute eben Lockdown-müde sind, gewissermaßen unterhalb des offiziellen Radars inzwischen sowieso massenhaft gegen die Verordnungen verstoßen wird und dass daher der Anstieg kommt. Und dann ist die Frage, was schließt man daraus? Dann muss man entweder sagen, wir müssen das halt noch rigider durchsetzen, überwachen. Das weist aber in Richtung eines Überwachungsstaats und dazu hat der deutsche Staat zum Glück überhaupt gar nicht die Mittel, seine Bürger in der Weise zu überwachen, dass er wirklich überprüfen kann, ob das alles, vor allem im privaten Raum, und wir wissen ja, dass viele Infektionen im privaten Raum geschehen, ob das wirklich alles so eingehalten wird. Das andere wäre natürlich ein leidenschaftlicher, pathetischer Appell, so wie es Merkel im letzten Jahr ja versucht hat mit Ansprachen, an die Bevölkerung zu sagen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir müssen weiter durchhalten. Da bin ich mir A nicht sicher, ob Angela Merkel den richtigen Ton findet und B bin ich mir eben auch wirklich nicht mehr sicher, ob das nach mittlerweile jetzt einem Jahr On-and-Off-Lockdown tatsächlich noch fruchtet.
Naja, und der Druck aus der Wirtschaft ist natürlich sehr groß. Also der Handel fordert, man muss einfach jetzt die Einzelhandelsgeschäfte wieder aufmachen können. Und diese Wiedereröffnung kann nicht jetzt vom Erreichen zum Beispiel einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner abhängig gemacht werden in 7 Tagen. Kann einfach nicht sein, sagt eben zum Beispiel der Handel.
Naja, es ist ja nicht nur der Handel. Also ich kenne so viele Künstler, Musiker, Schauspieler, also vor allem eben natürlich aus dem Bereich der darstellenden Künste, die sind einfach erstmal am Ende mit den Nerven. Die können, wenn überhaupt, also wie viele Produktionen wurden irgendwie angefangen, liegen auf Eis, wurden abgesagt. Also es ist ja jetzt nicht nur, wenn man so will, der Kapitalismus, der wieder atmen möchte oder Teile des kapitalistischen Systems, sondern es ist massiv zum Beispiel auch die Kultur, es sind die Sportvereine. Das sind ja Menschen, deren größte Freude es bislang im Leben gewesen ist, dass sie einmal, zweimal, dreimal die Woche zum Chor singen gehen. Das sind massive Aspekte von Leben, von Dingen, die das Leben, von Tätigkeiten, die das Leben lebenswert machen, die uns einfach wegbrechen. Und das ist schwierig, da zu sagen, zumal also die Perspektive im Herbst war ja, der Impfstoff kommt, haltet durch bis dahin, alles wird gut. Jetzt ist der Impfstoff irgendwie etwas hereingestolpert durch die Tür gekommen. Und das heißt aber, naja, so richtig gut ist es immer noch nicht. Und da stellt sich doch, glaube ich, jeder denkende Mensch die Frage, ja, wie lange soll das denn gehen mit dem? Und wenn ich das richtig sehe, sagt ja sogar Jens Spahn jetzt den Satz, der vor wenigen Wochen ja noch als Skandal galt. Ich glaube, er hat jetzt zuletzt den Satz gesagt, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben.
Und das könnte natürlich dann gelingen, wenn diese Schnelltests einfach funktionieren und wenn man sich eben, bevor man losgeht, zum Beispiel auch ins Museum, zum Beispiel ins Restaurant, dann selbst testet. Also wenn das verbreitet wäre, zum Beispiel in Baden-Württemberg ist jetzt ein Impulspapier erarbeitet worden für diese Bund-Länder-Runde, die am 3. März stattfinden soll nächste Woche, wo genau das vorgeschlagen wird. Also bevor ich ins Resto gehe, nehme ich mir einen Schnelltest und dann weiß ich, wie ich gerade gesundheitlich dastehe.
Ich finde das von all den Ideen, die im Augenblick durch diesen eben verwirrten Raum schwirren, mit Abstand die beste Idee. Also ich selber bin auch eine leidenschaftliche Anhängerin des Testenlassens. Ich glaube, allein letzte Woche bin ich 3-mal getestet worden. Ich finde, das ist von all dem, was im Augenblick eben auf dem Tisch liegt, also die großartige Lösung, wo wir radikal mit diesem Problem Schluss machen, die haben wir eben nicht. Und deshalb finde ich tatsächlich, das ist eine Lösung, die am allerernsthaftesten diskutiert werden sollte.
Das neue Buch von Thea Dorn heißt Trost, Briefe an Max, und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hauptfigur ist eine Frau, 48 Jahre alt, die ihre Mutter verloren hat zu Anfang der Pandemie. Denn diese Mutter, die konnte es nicht lassen und ist nach Italien gefahren, hat sich gefreut, dass die Uffizien so leer waren, und sich dann aber das Virus eingefangen, ist dann gestorben. Die Tochter kann sie nicht besuchen. Die Beerdigung ist ein Desaster. Und jetzt handelt eben dieses Buch davon, dass diese Frau sich mit einem Philosophen austauscht über dieses Erlebnis des Todes der Mutter, die Frage, wie umgehen mit der Beerdigung, mit der Trauer. Frau Dorn, wenn man das liest, dann hat man so ein kleines bisschen das Gefühl, vielleicht waren Sie ein bisschen berechnend vorgegangen, weil Sie gesagt haben, das hier ist jetzt wirklich eine Situation zurzeit, die wirklich auch philosophisches Denken ein bisschen herausfordert. Und jetzt konstruiere ich mal so eine Herangehensweise, eine Frau, die das erlebt, den Tod, und die dann philosophische Antworten bekommt.
Das war viel weniger verkopft, als Sie das jetzt unterstellen. Das Buch ist tatsächlich eher aus einer Verzweiflung und aus einer emotionalen Not entstanden. Und zwar nicht etwa, wie man vielleicht denken könnte, weil ich mich hinter dieser Johanna verstecke und meine Mutter im Frühjahr an Covid-19 verstorben ist. Freunde haben mir gesagt, sie hätten sogar angefangen zu googeln. Und ich sage, Leute, ich bin Schriftstellerin, ich kann auch über eine Figur schreiben, der etwas geschieht, was nicht mein autobiografisches Drama ist. Aber was dieser Johanna im Roman passiert, ist Menschen passiert. Und ich habe davon gehört, ich habe von Bekannten solche Geschichten gehört. Und das erschien mir einfach als die schlimmstmögliche, weil doppelte Brutalität. Also zum einen, oder dreifache im Grunde, zum einen wird einem, in diesem Fall ist es wirklich der nächste Mensch für sie gewesen, die Mutter, mit der sie ein sehr symbiotisches Verhältnis hatte, die stirbt. Dann wird sie noch vom Sterben dieser Mutter ferngehalten, eben aufgrund der Infektionsschutzbestimmungen. Sie darf nicht mehr in dieses Krankenhaus rein, wo ihre Mutter liegt. Ich war dabei, als meine Mutter vor 13 Jahren starb, und ich versuchte mir vorzustellen, was das mit mir gemacht hätte, was das mit einem anderen Menschen macht, wenn man da steht vor so einem Krankenhaus und nicht rein darf. Mhm. Und schließlich dann in so einer Situation der extremen Trostbedürftigkeit. Und Johanna ist kein gläubiger Mensch, sie findet keinen Trost im Glauben, weil sie eben nicht gläubig ist. Das heißt, kommen überhaupt nur andere Dinge für den Trost in Frage. Und die haben ganz viel mit Gemeinschaftlichkeit, mit Freundschaft, dass da jemand ist, der einen hält, der einem zuhört, mit dem man sich auch mal betrinken kann oder was auch immer. Und das geht ja alles auch nicht wegen der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen. Und deshalb fand ich es richtig, die Literatur zu nehmen und eben keinen philosophischen Essay zu schreiben, sondern das kann eigentlich nur die Literatur, das ausloten, diese Extreme an Gefühlen, durch die diese arme Frau geht.
Wenn man das Trauern betrachtet, das ist ja vielfach passiert schon, dann gibt es ja so diese vier Phasen: Leugnen erst, dann die Wut, dann die innere Auseinandersetzung mit dem Verlust, dann vielleicht ein neuer Selbstbezug, ein neues sich selbst finden. Und ich fand besonders die Szenen, als Johanna sehr in der Wut ist, doch beeindruckend. Und sie schreibt dann ja an ihren Freund auch über ihre Wut und der Antwort dann: liebe Freundin, meinst du nicht, du nimmst es mit deinem Evangelium der Trostlosigkeit, nimmst du das Leben etwas zu leicht, dein alter Freund, und schickt dir eine Postkarte, auf dem dann ein Gemälde ist, auf dem Sokrates zu sehen ist. Und sie versteht dann, er will sagen, solange sie Wutreden hält, solange hat sie noch nicht begriffen, wie schwer das Leben tatsächlich ist. Also ich sage das jetzt so ausführlich, weil ich einfach auch zeigen will, sie wollen ja auch einen philosophischen Inhalt rüberbringen.
Genau, also diese Johanna ist zwar jetzt Feuilleton-Redakteurin, ist aber Studierte, wenn man so will, oder Promovierte sogar, aus der Kutte gesprungene Philosophin. Und dieser Max, der schon seit langem auf einer griechischen Insel so als halber Eremit lebt, offensichtlich ist er im Ruhestand, der wird ja im Grunde selber für sie so eine Art Sokrates, indem er ihr eben so kleine philosophische Denkanstöße, Provokationen per Postkarte nach Berlin schickt, die sie auch erstmal meistens ziemlich wütend machen, weil sie, also zum Beispiel im ersten Brief schüttet sie ihm das Herz aus und die zweite Postkarte hat nur die Frage: liebe Freundin, bist du bei Trost? Was man natürlich auch für eine grobe Unverschämtheit oder für wahnsinnig klug halten kann oder für beides. Und mir hat diese Form einen großen Spaß gemacht und auch eine große Freiheit beim Schreiben gegeben, weil ich eben diese Johanna wirklich oszillieren lassen kann zwischen massiven Zornausbrüchen. Also in der steckt tatsächlich ziemlich viel Wut. Und sie ist aber auch eine reflektierte Person. Also sie spielt so ein bisschen mit sich selber, glaube ich, auch Jojo. Also dann sitzt sie wieder am nächsten Tag da und sagt: ach Mensch, Max, ich fürchte, mein Wutbrief ist schon da. Tut mir leid, ich weiß, ich war ungerecht. Da sind die Gäule mal wieder mit mir durch. Und ja, so sind wir Menschen, glaube ich. Also zumindest
und am
die
Ende
Menschen, die ich kenne.
Findet sie sich dann selbst, findet also praktisch sich nochmal neu, oder?
Ja, es ist auch natürlich, wenn man so will, durchaus ein Entwicklungsroman. Also diese Frau, die am Anfang wirklich ein solches Zornbündel ist und ihre Zorn ja auch in alle Richtungen schießt, gegen die Mutter, die so leichtsinnig war, gegen das Krankenhaus, gegen die Politiker, gegen jeden im Grunde. Und diese Frau sieht ein, dass dieser Max schon recht hat mit dem, weil bei Trost sein heißt ja im Deutschen getröstet sein und bei Verstand sein, dass sie wirklich riskiert durchzudrehen, wenn sie sich weiter in diesen Zorn eingräbt. Und der wichtigste Schritt dafür, dass die tröstbar wird, ist, dass sie akzeptiert, hier ist ein Verlust geschehen, mit dem muss ich meinen Frieden machen. Der Tod ist die ultimative Macht. Eben, Max, sag mal provokativ, willst du denn den Tod, willst du jetzt den Prozesshandel machen? Du hast es mit dem Tod zu tun. Und mit dieser ultimativen, aus Johannas Sicht, Niederlage, die es im menschlichen Leben gibt, weil sie keinen Sinn im Tod sieht, mit dieser ultimativen Niederlage den Frieden zu machen, das ist der Anfang, wo sie überhaupt tröstbar wird.
Thea Dorn sagt das und ihr neues Buch heißt Trost, Briefe an Max, erschienen im Pinguin Verlag. Wir sprechen jetzt über die Zeit, mit der ich hier rascheln kann, weil ich die Papierausgabe vor mir habe, weil die ist wirklich so schön. Da ist ein großer Blumenstrauß hier abgebildet auf dem Titelblatt, 75 Jahre Zeit. Da kann man schon gratulieren, oder Frau Dorn?
Unbedingt, von vollem Herzen.
Und wir wollen aber über was ganz anderes sprechen, aber etwas, was auch Giovanni Di Lorenzo beschäftigt, den Chefredakteur der Zeit, und zwar hier auf der Seite 1, schreibt er über Identitätspolitik und über die Frage, ob denn die Freiheit der Medien bedroht sei. Er schreibt, die Zeit ist ja ein liberales Blatt. Liberal hier nicht wirtschaftlich oder parteipolitisch zu verstehen, sondern gemäß eines Postulats von Marion Gräfin Dönhoff. Das ist ja die frühere legendäre Chefredakteurin und die hat gefordert,
abweichende Ideen nicht zu diffamieren und Kritik an Bestehendem nicht als Ketzerei zu verfolgen, sondern die Minderheiten zu schützen und Offenheit zum Gegensätzlichen zu praktizieren.
Und wenn Journalisten, so sagt Giovanni Di Lorenzo, heute diesem Anspruch gerecht werden wollen, dann seien sie oft, mal von rechts und mal von links, wirklich wüsten Beschimpfungen ausgesetzt. Frau Dorn, das ist so verknüpft mit diesem Wort Identitätspolitik. Spaltet die zurzeit unsere Gesellschaft?
Ja, ich glaube von beiden Seiten. Also von rechts haben wir es mit einem engstirnigen identitären Denken zu tun, was an solchen katastrophalen Kategorien wie Rasse festhalten will, das andere wild ausschließen will. Und wir haben am anderen politischen Spektrum eine identitätspolitisch sich aufheizende Linke, die auch ihre Merkmale des So-Seins, der Herkunft, der sexuellen Orientierung zu dem alles definierenden Kriterium machen will. Und das wäre ja vielleicht noch nicht mal das ganz Schlimme. Ich glaube, das große Problem liegt darin, dass man sagt, und kein anderer, der eine andere Geschichte hat, kann überhaupt noch wagen, mich wirklich verstehen zu wollen. Nur jemand, der genau diesen Erfahrungsraum teilt, den ich gemacht habe, weil er eben etwa auch von dunklerer Hautfarbe ist oder sich als binär versteht oder was da eben die Kandidaten sind. Nur so jemand kann das überhaupt verstehen. Allenfalls gibt es da noch, das ist so ein Modebegriff aus den Genderwissenschaften, die Intersektionalität, also sprich die Diskriminierten untereinander, können sich vielleicht allenfalls noch irgendwie verstehen, aber der Rest ist außen vor. Und das ist natürlich für die Frage, wenn man darüber nachdenkt, wie man eine Gesellschaft zusammenhalten will, ist das Gift.
Mhm. Wir haben nicht hier in Deutschlandfunk Kultur, aber im Deutschlandfunk in Köln, unserem Schwesterprogramm, mit Wolfgang Thierse gesprochen von der SPD. Und der hat gesagt, also wenn wir eine pluralistische Gesellschaft weiterhin wollen, dann kann die nur funktionieren, wenn tatsächlich Unterschiedlichkeiten zu Wort kommen und wirklich formuliert werden können. Identitätspolitik, sagt er, bringt kein Glück.
Identitätspolitik von rechts ist eine Politik, die zu Ausschließung, zu Hass, ja zu Gewalt führt. Und die Identitätspolitik von links führt zu, wenn sie weiter so einseitig und in dieser Radikalität betrieben wird, zu Cancel Culture. Cancel Culture heißt, man will sich nicht mehr mit Leuten auseinandersetzen, diskutieren, den Diskurs führen, die Ansichten haben, die einem nicht passen. Und das ist ziemlich demokratiefremd oder, wenn ich sogar sagen, demokratiefeindlich.
Da würden Sie also sagen, da hat er recht.
Ja, ich fürchte, es wäre mir lieber, ich müsste es nicht sagen, aber ich fürchte, Wolfgang Thierse hat da recht. Und ganz ehrlich, also wenn ein Giovanni Di Lorenzo, der nun wirklich für diese große, traditionelle, liberale Wochenzeitung steht, einen solchen Leitartikel sich gewissermaßen oder dieser Zeitung ins Stammbuch zum Geburtstag schreibt, dann erzählt das was. Mhm. Er weiß genau, wovon er redet. Und das kann man jetzt nicht einfach, natürlich kann man wieder sagen, das ist der nächste weiße alte Mann, der irgendeinen Schuss der Gegenwart nicht gehört hat, der nicht woke genug ist, also nicht kein ausreichendes oder kein hinreichendes Bewusstsein davon hat, von welch privilegierter Position er redet. Aber ich fürchte eben wirklich, wir kommen in Teufelsküchen, wenn wir nur noch darauf aus sind zu sagen, im Vordergrund stehen diese Merkmale, die uns trennen und nicht mehr die Suche nach Dingen, die uns verbinden können.
Ja, ich meine, Giovanni Di Lorenzo schreibt, wenn jemand, dessen Name einen Migrationshintergrund vermuten lässt, über Gendergerechtigkeit zum Beispiel schreibt, dann kann es eben sein, dass dann sofort Kommentare kommen, rassistischer Art, frauenfeindlicher Art. Wenn aber jemand zum Beispiel bei den konservativen Springerblättern arbeitet und eher konservative Thesen vertritt, eben, dann wird er eher von links angefeindet. Haben Sie das eigentlich auch erlebt schon, Frau Dorn? Sie sind ja in den sozialen Medien relativ wenig präsent. Vielleicht, weil Sie sagen, also einen Shitstorm möchte ich mir eigentlich gar nicht erst angucken.
Oh ja, also ich bekomme die ganze Woche schon irgendwelche besorgten Nachrichten von Freunden. Geht's dir gut? Was ist denn da los? Und ich sage, Leute, ich weiß von nichts. Ich gucke mir das nicht an. Ich lese die Leserbriefe, die auch zum Beispiel sehr zahlreich auf meinen letzten Artikel in der Zeit gekommen sind, der vor einer Woche dort war. Ich lese diese Leserbriefe, habe leider nicht immer die Zeit zu antworten, weil ich sonst zu gar nichts mehr käme. Aber ich kann versichern, jeder, der sich hinsetzt und in vollständigen deutschen Sätzen argumentierend mir seine Meinung kundtippt, egal wie kritisch die ist, das nehme ich zur Kenntnis, selbstverständlich. Und bin auch schon durch den einen oder anderen Leserbrief ins Nachdenken gekommen und habe erkannt, da habe ich vielleicht zu schnell geschossen oder zu kurz gedacht. Aber wenn sich hinter der Anonymität eines Netzes versteckt, ein Pardon-Mob austobt, der sich auch von links einfach in Gewaltfantasien ergeht, weiß ich nicht, warum ich mir das angucken soll. Weil ich glaube, ich habe mittlerweile ein ordentlich dickes Fell, aber ich habe zum Beispiel mal den Shitstorm recherchiert, den Joanne K. Rowling im Sommer geerntet hatte, dafür, dass sie es irgendwie wagte, sich lustig zu machen über eine Formulierung wie Personen, die menstruieren, als Ersatzformulierung für Frauen. Das sind reihenweise aggressivste Vergewaltigungsfantasien. Da kann man mir nicht erzählen, die sind irgendwie besser, weil sie von Leuten kommen, die ja im Prinzip für die richtige Sache kämpfen. Das ist verwerflich und dafür will ich auch kein Verständnis aufbringen und sowas will ich auch nicht in meinen Orbit hineinlassen.
Ja, wir sprechen über die Zeit. 75 Jahre gibt es jetzt diese liberale Zeitung in Deutschland und wir setzen uns mit dem Reizwort Identitätspolitik auseinander, wie es auch Giovanni De Lorenzo tut im Leitartikel. Wir wollen nochmal auf die New York Times gucken, Frau Dorn. Er zitiert ja hier, dass zum Beispiel bei der New York Times eine weiße Food-Kolumnistin in einen Shitstorm geraten ist, weil sie als weiße zwei Frauen mit asiatischen Wurzeln kritisiert hatte. Und dann hat sie einen Kotau geleistet, wie Giovanni De Lorenzo hier schreibt, was ihr aber nichts genutzt hat. Sie wurde dann als Kolumnistin oder die Kolumne wurde abgesetzt und sie hat dann gekündigt. Das heißt, da sieht man, was es ist jetzt nicht nur sozusagen ein Thema, das Identitätspolitik-Thema, über das wir so reden, sondern es hat ganz konkrete Auswirkungen auf den Journalismus und wie Journalistinnen sich verhalten.
Unbedingt. Und das, worauf ja Giovanni auch abzielt, Giovanni Di Lorenzo in seiner Kolumne, ist ja zu sagen, also es gibt eine sehr lautstarke, eben in Social Media extrem präsente Minderheit, die gewissermaßen es geschafft hat, auch große Medienhäuser, große Institutionen wie die New York Times vor sich herzutreiben. Und damit sind wir natürlich bei einem anderen Punkt. Ich habe ein hohes Verständnis dafür, dass junge Menschen wütend sind, zornig sind, auch maßlos sind, übers Ziel hinausschießen. Das ist vielleicht sogar das Recht der Jugend. Aber ich würde auch sagen, es ist die Pflicht der Erwachsenen, dem Widerstand entgegenzusetzen und dem entgegenzusteuern. Also mein ganz großes Unbehagen ist, wenn ich eben erlebe, dass sich ein sozusagen analoger Medienbetrieb von diesen Shitstorms vor sich hertreiben lässt. Weil der Shitstorm ist die eine Sache. Schwieriger wird es, wenn dann was passiert, dass plötzlich am nächsten Tag eine dpa meldet, Philosophin provoziert mit oder erntet Shitstorm für kontroverse Thesen. Weil dann bleibt im beglaubigten Medium stehen, aha, die wird wohl was Schlimmes gesagt haben. Ohne dass man überhaupt noch hinterfragt, ist dieser Shitstorm berechtigt. Ich meine, wenn man alleine das Wort nimmt, also ich übersetze ihn jetzt nicht ins Deutsche, das verstehen wir alle, aber das ist keine dpa-Meldung wert, dass irgendwo ein Shitstorm tobt.
Mhm. Aber weil es ihn eben gibt, diesen Sturm, deswegen wird einfach der eine oder andere, die eine oder andere Selbstzensur üben, weil man sagt, dieses oder jenes sage ich vielleicht, wie ich es denke, so nicht, weil ich genau diesen Shitstorm vermeiden möchte.
Ja, also das steht auch in diesem Leitartikel, über den wir jetzt reden. Also ich weiß jetzt allerdings nicht, wie sehr ich der New York Post jedes Wort glaube, was sie druckt, aber die New York Post behauptet oder berichtet, dass knapp die Hälfte der Journalistinnen und Journalisten bei der New York Times Angst habe, das zu schreiben, was sie denkt. Wenn das irgendwie stimmt, also wie gesagt, also ich würde jetzt auch nicht jedes Wort der New York Post glauben, aber wenn das ungefähr stimmt und ich höre ähnliche Geschichten aus deutschen Zeitungen, dann ist das ein unglaubliches Alarmsignal. Weil, wie gesagt, die Jugend darf gerne toben, aber sie darf, die klassischen Medien dürfen nicht zulassen, dass sie von diesen Empörten einfach hilflos vor sich hergetrieben werden.
Mhm. Jetzt moderieren Sie das Literarische Quartett auch heute Abend wieder im ZDF. Ist da das manchmal schon vorgekommen, dass man sich überlegt hat, naja, die Zusammensetzung machen wir lieber so oder das Thema legen wir lieber so an, dieses Buch nehmen wir, dieses Buch eher nicht, dass so eine Art von innerer Selbstzensur da stattgefunden hat?
Nein, ich hoffe, dass ich davon wirklich frei bin. Also ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Im Dezember gab es ja die eine oder andere Irritation, dass wir aus Sicht manch Empörter es gewagt haben, Lisa Eckhardt als Gast einzuladen, was ich für eine gute Wahl hielt. Sie hatte bei einem sehr, sehr kluger Auftritt von ihr. Ich halte sie für eine kluge Frau. Man muss ihren Humor nicht teilen. Und ich verstehe auch Menschen, die sagen, sie möchten über ihre Witze nicht lachen müssen. Aber sie hat in dieser Sendung zum Beispiel sehr, sehr klug über UL Beck geredet. Von der Seite her versuchen wir uns natürlich davon freizumachen. Aber der Raum, in dem das noch geht, wird enger. Und da bin ich auch meiner Redaktion und dem ZDF extrem dankbar, dass ich da nach wie vor diese Freiheit habe, jetzt nicht vor jeder Sendung mit dem Rechenschieber kommen zu müssen und zu sagen zu müssen, sind wir hier identitätspolitisch gut abgebildet.
Thea Dorn ist zu Gast in dieser Mittagsstunde und jetzt muss ich doch noch mal fragen. Also heute Abend, wie gesagt, literarisches Quartett im ZDF, 23.30 Uhr und da sind ja drei Frauen eingeladen. Juli C., Sibylle Levitscharow und Jagoda Marinic und das ist aber keine Identitätspolitik?
Nein, das sind vier großartige, kluge Schriftsteller, die großartig und klug über Literatur reden können.
Gut, lassen wir so stehen. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns, Frau Dorn.
Jo, gern geschehen.